verschiedene Themen. Und am 7.10. haben wir auch wieder ein Get Active. Dort erklären wir alles nochmal sehr genau, was unsere Aufgaben sind, was der Klimastreik Zürich alles für Projekte macht. Und da kann man sehr gerne auch vorbeischauen.
Sehr schön, danke dir.
Hier stehen wir. Vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten. Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen. Hier stehen wir mit dem Kummer und mit der Wut über sterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen, die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten. Für die, die Protest unter aussichtslos verbuchen, wirklich aussichtslos wäre es nur, wenn wir es nicht versuchen. So gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv, und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter, die alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein, wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Ich weiß, Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die, die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. Die Schüler gehen auch für euch auf die Straße, weil es jeden angeht, auch für die Faulen und die Ignoranten. Ja, es ist auch deren Planet. Davon bin ich erleichtert. Und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich. Doch dafür muss sich sehr vieles ändern. Und jetzt fängt es an.
Das war das Lied Keine Zeit von Dota Kehr. Und jetzt geht es weiter mit einem Ausschnitt aus einem Webinar. Ein Webinar, das gestern lief. Glaube ich, oder vorgestern, glaube ich. Um was geht es da genau?
Genau, es lief am Donnerstag und es ist von End Fossil Finance. Das heißt, es geht um die Zusammenhänge von Geld, der Klimakrise und dem Finanzsektor allgemein und vor allem dem Finanzsektor, also den Banken, als wichtigen Hebel im Kampf gegen fossile Unternehmen, das sehr schwierig ist, ihnen selber zu sagen, ja, hört auf mit eurer Sache, ne? Weil das ist halt ihr Konzept. Aber wenn halt Banken nicht mehr in sie investieren dürfen, hat das einen größeren Effekt. Genau, unter anderem um das geht es eben im Ausschnitt, den wir jetzt zeigen. Der Ausschnitt ist von Benoît Lallemand, dem Generalsekretär der NGO Finance Watch. Genau, es ist auf Englisch, das heißt, falls ihr Englisch nicht gut versteht, könnt ihr auch die nächsten 18 Minuten skippen oder halt einen anderen Sender einschalten und dann wieder zurückkommen. Auf der Webseite von End Fossil Finance findet ihr das ganze Webinar aufgeschaltet, falls euch das interessiert.
I think it's a big problem in our society that money and finance appear like these very complex these complex things that you would need a lot of expertise to talk about, and when really it's not the case. So I can tell you, for having worked in the financial sector for more than 10 years and now working on financial regulation for also more than 10 years, it's not the case. I mean, contrary to other areas like you know, physical science, or in fact climate science or engineering, where you do need a lot of knowledge to be able to perform some complex things, money and finance are very, very simple things. Yes, and they are also things that we can change easily. So money, I'm going to say something that should be obvious, but which is not. Money is a pure social construct. Okay, so we, as human beings, we can do anything we want without any money, of course. So everything that humanity did the last 1,000 years, of course, could be, has been done without money, or could be done without money, or on the contrary, we could print and create all of the money we want. Yeah, it is again a pure social construct, which has consequences. So it means it has a social reality, but it's quote unquote only social, right? It's not, it doesn't need to respect physical laws, for example. So that's good news, because it means we can change the way finance works at any point. We can also have very different ways of regulating the flows of money in different regions of the world, etc. It's a, again, it's a social contract. So us as human beings, we can organize it any way we want. Now, moving on and to the topic, and so in fact, for most of humanity, most people never used money. It's really only about 200 years ago, with the beginning of the modern era, and basically the beginning of industrial capitalism, that people started to be brought into the money system. And of course, today, for most people, certainly in the Western world, even in most parts of the rest of the world, you would need to have money to be able to just have a decent life, you know, having food, shelter, health, etc. But again, this is a very recent phenomenon, right? And this was imposed on people by a social and economic transformation. Prior to that, most households would live in a very autonomous manner, you know, producing their own food, their own shelter, and taking care of each other. Maybe very occasionally they would use money as a means of exchange for something very specific that they could not produce themselves, but that would really remain an exception. So now, and again, I said in the system today, we have the extreme opposite, where there's very little you can do without having money. But to be very clear, we will need to challenge that, right? So it's not just about the rules of the game or the way the financial system is regulated. We will need to go back to this very definition of money and the role it plays in our society if we want to achieve the things that I think the other speakers will mention, like a transition to a completely different type of economy and basically way of inhabiting the planet. All right, so now moving on to a discussion about, so finance then is a way, if you look at money the way I just described it, finance or the financial system is the way to basically move money around. Yes, so now if you would take a very ambitious definition of financial regulation, again organizing money flows around the earth also through time, then you would be discussing things like do we want to use money more, again, as I said, as a simple means of exchange, or do we want it to also for accumulation purposes and to build a certain amount of power? So again, one very simple way of regulating money flows would be to put how would you call it, a maturity date, so an end date on the use of money. So people do that with some specific local currencies, is to say the money you have in your hand you can only use in the next 30 days, yeah, the next month. If you do that, you forbid accumulation. It means if you try to accumulate your piece of money, it's going to go out of date within 4 weeks. So it loses all of its value. Yeah. So that would be one way to address some of the problems that you create when people start accumulating money in the long term, which of course is one of the major problems we have today with inequality. So that would be a basic way to regulate money. Now, of course, in our society, it's not the case at all. So people can accumulate money indefinitely. Of course, as you know, money is mostly in electronic form these days. So it's not even physical anymore. Then the different other ways of regulating money go about the distribution of money in society, right? So this is about how much each person should have. And this is, again, something that is not discussed anymore in society, because people would think that whatever you own when you are born is just a sort of inheritance. You probably deserved it. And so there is no discussion about that. But of course, as part of the money system and the regulation of the financial system, it's a key discussion. You can use tools like taxes of different types or other ways of distribution to make sure that the access to money and the quantity of money is spread in a very different way. So that should be for sure part of the discussion. There should also be a discussion about the freedom to move money around, right? So in our society, as you probably know, especially since the last 40 or 50 years, money can travel across the world in a very free way. So again, that has a dramatic impact on the way we organize society and the economy. So again, not so long ago, 3 or 4 decades in most countries, you would not be able to take money out of a country into another country, or at least that would have consequences. So that would be called capital controls, meaning that if you wanted to take your money out of a country to go somewhere else, you would pay a certain price, which was a way for a specific country, a government, a nation state, to make sure you keep some control over your economy. So in today's world, again, where money travels freely, that basically removes sovereignty from nation states. So if a certain country wants to implement certain regulations in the way it manages money, for example, certain taxes, etc., some of the money that is in the country might fly away. And of course, as I said earlier, because individuals, households, but also corporations and the state need that money so that the economy runs, it is constrained by the fact that money can leave at any point. And so it is very, very much constrained in the freedom it has to implement certain policies. So when it comes to a just transition, a green transition, because again, money is the fuel of the system, and because it can leave the country very, very soon, it forbids, or at least certain governments feel forbidden, to enact some of the ambitious policies they should enact, because the people who own the masses of money are threatening that they might go away. So again, as we learn to the very strict definition of financial regulation, we should first think that these are key elements. I'm talking about capital controls right now, that should be discussed as part of one of the things that we ask as a movement in the broader sense of financial regulation. Now, I think I will now touch base on what financial regulation has become today. So as I said, we have free circulation of money across the planet, and we also have, and I'll be quite quick here, but we also have the fact that most of the money in circulation today is private money. So as you know, most of the wealth today is not owned so much by states. So if you like public entities, most financial public entities like public banks, etc., have been privatized. So it's a process called financialization, where most of the money system has been completely privatized. In this context, I mean, the ideology behind that is the fact that all of these financial institutions, the pension funds, the banks, the insurers, and the same for the rest of the economy, so most of the corporations, if you just let them do what they do, the rest of society will benefit, yes? So that is really a key element of the paradigm we live with it. We come from an era from the after the Second World War, so say 1950 to 1975 or 80, if you like, where the paradigm was these private entities, so whether it's the real economy, so corporations delivering real goods and services, or financial institutions, either they are public and then they deliver public services and they serve society, or they are private and they should be a lot of the public ones. And if they are private, they will only deliver benefits to society if they are strongly regulated. Now, this paradigm has completely disappeared. And so for the last 40 years, the idea is the more freedom you leave to these private actors, the better it will be for the rest of society. I say this because, of course, you know, if you look around, this sounds completely crazy, but it is really completely embedded in the thinking of most of the people who govern us. And certainly when it comes to financial regulation, that is the mindset. So now, precisely a few words about financial regulation. In that context, the only mandate, the only role that remains for the financial regulators or the financial supervisors, so now we're talking about central banks, financial regulators committees within governments or within regional parliaments, etc. So those who make the law, these are politicians, and those who implement the law and supervise institutions, these are mainly the central banks when we talk about finance. These people, the only thing they are looking at now is financial stability. So again, they think, let's financial institutions be free. That's the best, so they will deliver the best results to society, but only ensure that they do not basically go bankrupt or collapse, because otherwise the public sector or the governments would have to step in and to put money in the system to save them, as we had to do with the financial crisis in 2007, 2008. So the taxpayers, the governments had to come to the rescue of some of these big banks to avoid a domino effect. And so again, the almost exclusive role for financial regulation today is financial stability. That is really making sure that financial institutions do not collapse. Now, again, as I said, I think one of the key demands is to enlarge again the scope of what financial regulation is and the type of demands we have. So to go back to the source of the way we conceive of money, the way we distribute money within a country, across countries, etc. So what money is used for, and really make it again part of a very democratic discussion. Now, when it comes to, so that should be very important, and we can discuss different demands at that level. Now, when it comes to what is defined today as financial regulation, so the role of central bankers, for example, today, and the Bank for International Settlements, for example, which is the International Committee of Central Bankers, and all of these different institutions, the fact that they focus only on financial stability does not mean that we cannot have useful asks, okay? And so I will now discuss within a few minutes, I think, something very important to understand is the link between climate change mainly, because we talk here about the green, the colonial and just transition, but just to focus on climate change for a second, and the link with financial stability is that, in fact, if climate change continues happening and worsening, of course, it will, as we know, it will threaten the whole of society. But as a consequence, it will threaten financial stability, right? So if the floods, the fires, and all of the other consequences of the deregulation of the climate on Earth, you know, continue deploying, not to mention massive migration, etc., of course, the economy will be completely disrupted. As a consequence, you will have chains of financial crises, right? So today, what we can ask, and that's one of the things that we do at Finance Watch, for example, is hold the central banks and the financial regulators into account, because basically they are not doing their job of forecasting the future in a way that is safe for the whole of society, right? So this is sort of a trick we can use today to make the link between the things we really want, which is the green, decolonial, and just transition, and the mandate of supervisors today. Because just to clarify again, if you And I'm not saying you should not do it, but when you go to a central banker and you say, please, could you help to save the planet? They will tell you it's not my job. You might think it's their job, and we might tell them, actually, it is your job. But the way it is defined by law today, it is not their job. Their job is to look at the financial stability of financial institutions. And so, again, a very useful trick is to show that they are not doing that. Because if you take only climate change, not to talk about inequality and social unrest, etc., they are not taking that into account when they look at long-term financial stability. Basically, they are using projections that tell you that even if climate change keeps getting worse and worse decade after decade, it will have a minor impact on the economy, which of course is completely false. As I just said, it will create catastrophes that will mean there will be, of course, many more important events, but among others, financial crises. And so they should act now and basically more or less force financial institutions out of fossil fuels to prevent financial crises. Now, you see, that sounds crazy because, the real reason we want to get out of fossil fuels is because we don't want climate change. But in the way they function, the reason is it will threaten financial stability. But we can use that trick because the result would be the same. They would need to make sure the economy moves in a very different direction and starts completely divesting from fossil fuels and supporting a very local low energy economy, also with a level of inequality which is much, much lower, because that is also, of course, positive for the whole of society and for long-term stability. So that's opening a window on what financial regulation can do today, even though, again, I think we should keep insisting and asking that financial regulation becomes, again, this much much more ambitious and much higher level discussion about what is money, what is the role of money, how we use it, how we distribute it across generations, across countries, etc., and how we can democratize again this discussion and these decisions about the role of money in society. Now, what I could do at this stage, so either I could go on a bit, or what we can do is listen to the other two speakers, so that if I speak again, we go maybe much more specifically to the things that they are concerned about. And in particular, I think we're going to talk about different types of economies, much more collaborative and solidarity economy, and how we can have demands to the financial system, including financial regulation, to facilitate these very different types of running an economy, again, much more at the local level, at the community level, and what would be the short-term actions or demands we can take to make that happen. Because to conclude, maybe for now, I'm well aware, and that's what I described, that there's a big discrepancy between where the financial system stands today and where financial regulation stands today, and where we want it to be. I mean, there is a big gap, let's face it. We you know, it's not going to be easy to move from one place to the other. And though, so we need to have big, ambitious political asks. But it does not mean, as I said, that there are not very specific, immediate demands that we can have, which allow us to start moving in the right direction.
Ja, das war ein Teil dieses Webinars, das am Donnerstag lief, von End Fossil Finance. Und wie gesagt, wir können euch nur ans Herz legen, das noch nachzuhören. Es ist ein sehr wichtiges Thema, der Finanzplatz. Ich glaube, gerade in der Schweiz haben wir da eine riesige Verantwortung. Und der Finanzplatz, wie du erwähnt hast, regelt halt extrem fest, wo die Investitionen hinfließen und ob fossile Energien noch weiterhin gefördert werden oder nicht. Ja, und jetzt, wir sind schon fast am Ende der Sendung, noch nicht. Wir machen noch ein paar Kurznews. Du hast da noch ein paar Dinge recherchiert, Lila. Was hast du so gefunden?
Genau, leider viel Schlechtes. Der September und auch jetzt die ersten Oktobertage waren angefüllt von Klimadesastern. Viele Teile Österreichs, Polens und Tschechiens standen unter Wasser. Dasselbe gilt für den Sudan, wo über 250.000 Betroffene und 100 Tote zu melden sind. Heftige Regenfälle in Kathmandu und weiteren Teilen Nepals, die alles unter Wasser setzen. In Thailand führte der heftige Monsun zu einem traurigen Höchststand. So steht beispielsweise die Tempelstadt Chiang Mai komplett unter Wasser. Tiere werden weggespült und Existenzen zerstört. Gestern Morgen 14 Tote bei Überschwemmungen in Bosnien. Es sieht also irgendwie nicht so gut aus.
Ja, also du hast jetzt nur ein paar Beispiele erwähnt. Ich habe auch noch von afrikanischen Ländern gelesen und so weiter. Also es ist ja im Moment, man hat das Gefühl, die ganze Welt steht entweder unter Wasser oder macht gerade Dürren durch, oder? Ja, so absurd es auch klingt, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns zum einen diese Berichte anhören und wissen, was gerade passiert, aber dass wir uns dadurch auch nicht abstumpfen lassen. Weil ich denke, wenn das die neue Realität wird, dann birgt das da ein bisschen die Gefahr, dass wir das dann irgendwann nicht mehr so schlimm finden. Und diese Schicksale sind extrem schlimm. Also da gibt es so viele Menschen, die dadurch auf der Flucht sind oder die durch diese Fluten und so weiter ihre Existenzgrundlage verlieren. Das soll uns schockieren, das soll uns immer wieder schockieren. Und es soll uns aber unbedingt nicht lähmen, dieser Schock. Genau deshalb haben wir gedacht, die nächsten News, die wir hier noch bringen, gehen dann um den Widerstand, weil ich kann nur für mich sprechen, aber mir gibt halt genau dieser Aktivismus und dieser Widerstand die Hoffnung, um mit diesen ganzen News klarzukommen.
Genau. Das erste Beispiel ist in Brunsbüttel, das ist in Norddeutschland. Dort besetzen AktivistInnen des Ende-Gelände-Bündnisses ein LNG-Terminal. LNG-Terminals sind Umschlagplätze für Flüssiggas, wo Flüssiggas von Tankern zu Gaspipelines transportiert wird. Die AktivistIn und Mediensprecherin des Ende-Gelände-Bündnis Julia Fink sagt dazu: Der Ausbau von LNG-Terminals ist ein Klimaverbrechen. Es ist völlig absurd, inmitten der Klimakrise noch mehr schmutziges Fracking-Gas zu importieren. Das hat nicht nur verheerende Folgen fürs Klima, unter dem Fracking leiden vor allem Indigene und People of Color. Mit unserem Protest stellen wir uns dieser Zerstörung in den Weg. Ende Gelände ist das Investitionsrisiko für Klimakonzerne wie RWE, Uniper und Wintershall Dea.
Genau, und dann gibt es noch die zweite News, dass wieder ein neuer Teil des Hambacher Waldes besetzt wurde. Der Hambi war ja ein Wald, der bedroht war und dann über Jahre von Menschen besetzt wurde aus der Klimabewegung. Und eigentlich ein riesiger Erfolg, dass der dann schlussendlich nicht gerodet wurde. Und jetzt ist ein kleiner Teil ist jetzt anscheinend wieder rodungsbedroht und deshalb haben den AktivistInnen sofort wieder besetzt. Ich glaube, das klappt sehr gut mit den Waldbesetzungen in Deutschland. Jedes Waldstück, das da gerodet werden soll, da entsteht sofort eine Waldbesetzung. Das nur zwei Beispiele von aktuellem Widerstand. Natürlich gibt es da tausende Beispiele weltweit. Und das freut uns natürlich, das gibt uns auch zukünftig viel zu berichten. Jetzt zum Ende der Sendung kommen wir noch zur Agenda. Wir haben wieder ein paar Termine rausgesucht. Und damit ihr nicht im Stress seid, das jetzt alles sofort zu notieren, wir haben einen Telegram-Kanal, Klimainfo, Boden-Lora heißen wir auf Telegram. Und in diesem Kanal posten wir zum Beispiel diese Agenda-Punkte oder manchmal auch Links zum Weiterlesen von unseren Beiträgen. Also kommt doch gerne in diesen Telegram-Kanal, dann könnt ihr nachher nochmal nachschauen, wann was stattfindet. Und natürlich können wir euch auch den Telegram-Kanal von Change Planner mega fest ans Herz legen. Die fassen das auch immer sehr schön zusammen. Es gibt am 9. Oktober vom Klimastreik Schweiz einen Aktionstag gegen Autobahnausbau. Dann haben wir am 25. Oktober um 16.30 Uhr von den Klimagroßeltern die Klimamahnwache in Zürich. Außerdem gibt es am 16. Oktober um 19 Uhr in Basel einen Info-Event zum Rheintunnel. Da haben wir heute ja schon in der Sendung davon gehört. Und dann haben wir noch die Tage der Agrarökologie 2024. Das findet über den ganzen Oktober statt. Da findet man dann auf der Webseite noch mehr Infos. Genau, und zum Schluss noch die Bewegung für den Sozialismus, die macht einen Filmabend mit dem Titel VW steht für Verkehrswende in Zürich am 6. Oktober um 19 Uhr.
Das war's für diesen Monat. Vielen Dank, habt ihr eingeschaltet und danke fürs Zuhören bis jetzt. Wir freuen uns über Feedback, das heißt, wenn ihr uns Anmerkungen, Hate, Kritik, Liebe habt, könnt ihr uns auf klimainfo@lora.ch schreiben und eure Gedanken dalassen. Bis zum nächsten Mal, am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr. Ciao.
Tschüss.